Ja, es geht weiter in unserer Predigtreihe über Nehemia. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Nehemia, der war ein einflussreicher Mann, der hat es aufs Herz gelegt bekommen, Jerusalem wieder aufzubauen, was total zerstört war, und hat dann alles Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, dass er wieder Jerusalem aufbauen kann, und ist, ich glaube, 3 bis 4 Monate gereist, damals, wo er war, in der babylonischen Gefangenschaft, ist dann zurück nach Jerusalem gekommen und fängt dort an, Jerusalem wieder aufzubauen. Die ganzen Mauern waren kaputt und er hat gesehen, ach, das sind Trümmer, und ratet mal, was man daraus bauen kann aus diesen schönen Trümmern. Das sind Mauern. Und sie wollten die Mauern aus Jerusalem, um Jerusalem wieder aufbauen, damit die Gottesdienst feiern können, damit wieder Reich Gottes bauen können, damit die Israeliten wieder in den Tempel gehen können, dass sie wieder ein ganz normales Leben leben können, wie als Volk Gottes. Und deswegen betrifft das auch uns, weil es gibt viele Parallelen zu dem Nehemia-Text. Wir sind auch das Volk Gottes und wir leben alle auch in Trümmern hier und da. Und Gott fordert uns heraus mit diesem Nehemia-Buch: Hier, fang an, deine Trümmer aufzubauen, die um dich herum sind. Fang an, daraus was Schönes zu machen. Ja, fang an, werde aktiv. Und immer wenn du anfängst, das zu tun, was Gott macht, dann gibt's auch Anfechtung. Und jetzt sind wir an diesem Punkt auch. Nehemia, das hat alles gut geklappt bis jetzt. Die sind schon voll an der Mauer am Bauen, und die ist jetzt, keine Ahnung, wie hoch die Mauer ist. Auf jeden Fall, da steht, bis zur Hälfte ist die Mauer schon fertig soweit. Und jetzt auf einmal kommen Anfeindungen. Und es kommt eine ganz bestimmte Anfeindung. Wisst ihr, was das Wort Zersetzung bedeutet? Jetzt dürft ihr reinreden, das ist der interaktive Teil. Was ist Zersetzung?
Löst sich was auf.
Löst sich was auf, genau. Was ist ein Zersetzer? Ein Zerstörer, ein Auflöser, ne? Genau. Es gibt so die Taktik der Zersetzung, und das ist so psychologische Kriegsführung. Bei der Bundeswehr wurden wir auch gewarnt davor, vor den Zersetzern. Und es war sogar strafbar, ein Zersetzer zu sein. Und Markus und ich, wir haben uns getroffen diese Woche, und wir haben gesagt, wir lieben auch so Kriegsfilmchen, ne? So, das ist das, was uns so interessiert. Ist es kein Zersetzer, der Markus? Nee. Was ein blöder Übergang. Aber als ich dann die Predigt geschrieben habe, kam mir das Gespräch von Markus gegenüber, und weil ich ihm nämlich einen Film empfohlen hat, The Greyhound. Den gibt es jetzt bei Apple TVs und Apple Produktion. Und da war das schön zu sehen, wie so Zersetzung funktioniert. Ne? Da fährt so diese ganze Flotte, die amerikanische Flotte aus der USA Richtung England, und die bringen Lebensmittel und Ressourcen, einfach Transporte rüber nach England. Und dann gibt es so eine Spanne, da haben die keine Flugzeuge, die sie bewachen oder beschützen vor den deutschen U-Booten. Und auf jeden Fall werden die dann von den deutschen U-Booten angegriffen. Nicht nur, dass die Torpedos schießen und dass die Schiffe versenkt werden. Nein, die deutschen, bösen deutschen U-Boot-Fahrer, die haben auch noch gefunkt auf den Kanal von den Leuten und haben dann gesagt, ja, heute Abend seid ihr tot, ne? Greyhound, wir wissen, dass ihr da seid, aber ihr werdet nicht mehr lange leben. Also die haben auch versucht, sie zu demoralisieren. Ja, sie zu entmutigen. Und das ist so eine Taktik, das ist eine Kriegstaktik. Und das ist so eine ziemlich fiese Taktik. Und das ist so eine dämonische, eine teuflische Taktik. Ja, wo du auch noch psychisch angegriffen wirst und zerstört wirst. Und das haben die in der DDR auch gemacht. Ich habe mal was gefunden, ein Schreiben, was die Stasi gemacht hat. Und hier, das hat sie mit Christen gemacht. Also ich lese mal vor. Um die Stellung der bla 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 in ihrer Gemeinde und um die Ehe der Familie erheblich zu belasten und zu erschüttern, wird wie nachfolgend genannt vorgegangen. Erstens, der IMB Horst Hoffmann wird in einem vertraulichen Gespräch von Mann zu Mann das ihm zur Kenntnis gelangt, angebliche außereheliche Verhältnis von so und so mitteilen. Hiermit soll das gestörte Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Ehepartnern, das durch das von so und so entdeckte außereheliche Verhältnis seiner Frau zu entstanden ist, weiter erschüttert werden. Also ganz bewusst hat hier die Stasi gesagt, wir wollen zersetzen, wir wollen die Ehe zersetzen, wir wollen diesen Menschen die Ehe kaputt machen, und auch, das wissen wir auch, dass sie auch dein persönliches Leben auch, ich weiß nicht, welche Stellung er hier in der Gemeinde hatte, aber dass auch die Stellung in der Gemeinde, also im Reich Gottes, dass da auch Schaden passiert. Zersetzung, richtig fies. Was löst Zersetzung aus? Uneinheit, Misstrauen gegenüber den anderen, Hoffnungslosigkeit, Panik und Angst, aber auch Lähmung, dass man auf einmal nichts mehr machen will. Man kriegt auf einmal so Angst und man denkt, man hat keine Chance, ist hoffnungslos, man kann nichts mehr machen. Und diese perfide Taktik ist das, was der Teufel benutzt, um dich kaputt zu machen, um dich zu zersetzen, um deine Ehe zu zersetzen, um Gemeinde zu zersetzen, um alle die am Reich Gottes arbeiten, damit das nicht passiert. Du Gott möchte, was Gott möchte, da möchte der angreifen und das zersetzen. Und er möchte, dass du, und Zersetzung, habt ihr gehört, habt ihr gelesen, sind eigentlich nur Lügen. Ja, Lügen über unser Leben, Lügen über dein Leben. Weil das ist der Teufel. Der Teufel ist ein Lügner und Verleumder. Und damit versucht er uns kaputt zu machen. Und es ist wichtig, dass wir das einfach aufdecken. Ja, er lügt uns an und sagt hier, die Wahrheit ist, Gott hat dich nicht lieb. Die Wahrheit ist, Gott meint es nicht gut mit dir. Die Wahrheit ist, ja, du bist eine Flasche. Die Wahrheit ist, du kannst nichts. Du machst sowieso alles falsch. Du machst sowieso alles nur kaputt. Und die Wahrheit ist, dass der andere dich nicht mag. Dass der andere es nicht gut mit dir meint. Dass der andere es böse mit dir meint. Das ist die zersetzende Taktik. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Wahrheit ist, dass Gott dich liebt. Dass Gott einen guten Plan mit dir hat, dass Gott dich wunderbar gemacht hat, dass Gott was vorhat mit dir. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, auch in der Gemeinde, der eine meint es gut mit dir, der meint es gar nicht böse mit dir. Und auch dein Ehepartner, der meint es gut mit dir. Und auch die Kinder, die meint es gut mit dir. Und der Teufel möchte, wenn du in seine zersetzenden Fänge kommst, wenn diese Lügen über dich kommen, der möchte, dass du zwei Sachen glaubst. Das erste ist, dass du alleine bist. Ich muss mich um alles alleine kümmern. Ich bin ganz alleine und möchte dich isolieren. Ja, dabei ist die Wahrheit, dass Gott für dich kämpft. Du bist nicht alleine. Und er möchte dich lähmen. Er möchte, dass du nichts tust, außer Panik. Oder sogar überläufst. Und das passiert auch hier und da, das gucken wir uns gleich an. Also richtig perfide. Und wir gucken uns heute an, was eigentlich die wirklichen Wahrheiten sind und wie wir dagegen vorgehen können und was Gott eigentlich von uns möchte. Gott möchte uns nämlich da aus dieser zersetzenden Falle rausholen und uns helfen. Denn du bist nicht allein. Und ich habe diesen Titel der Predigt genannt, Gott kämpft für dich. Wenn du heute rausgehst aus diesem Gottesdienst, du sagst, oh, der Flessengemmer hat wieder viel geredet, wenig gesagt, ja, so, hat schon wieder über 20 Minuten gepredigt, dann möchte ich, dass du eine Sache behältst, Gott kämpft für dich. Das ist eine Grundwahrheit. Das kannst du auch tätowieren. Behalt das in deinem Herzen, Gott kämpft für dich. Ich lese uns aus Nehemia 1 bis 14 die Verse. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems Fortschritte machte, denn die Lücken schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut. Hier werden diese Leute aufgezählt, die sagen euch alle nichts. Der Israelit weiß, okay, wir sind im Eimer. Alle um uns herum haben sich gegen uns verschworen. Ne? Das ist das, was hier steht. Und was noch interessant ist, wortwörtlich steht hier, die Mauern fangen an zu heilen. Fand ich schon mal interessant. Ne? Sie wurden zerstört, Sünde zerstört und Gott fängt an zu heilen. Weil Sünde muss auch immer geheilt werden. Nicht nur vergeben werden, Sünde muss auch geheilt werden. Und Gott fängt an, vergibt sein Volk, aber er heilt die Mauern. Also er baut sein Reich wieder auf. Und dann verbündeten die sich und bewaffneten gegen Jerusalem zu ziehen und dort um Verwirrung zu stiften. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Doch dann sagten die Juden, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Verzweiflung. Unsere Feinde aber sagten sich, sie sollen nicht merken und nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind. Dann schlagen wir sie tot und machen diesem Unternehmen ein Ende oder diesem guten Werk. Dieses gute Werk. Und die Juden, die in der Nähe wohnten, sagten uns vielleicht 10-mal, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Da stellte ich alle wehrfähigen Männer, hier spricht Nehemia, an den offenen Stellen, wo die Mauer niedriger war als der Platz dahinter, nach Sippen geordnet und mit Schwertern und Speeren und Bogen bewaffnet. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk: Habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. In Englischen, great and awesome, hatten wir schon mal. Great and awesome. Wie groß und mächtig der Herr ist. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Als unsere Feinde hörten, dass wir gewarnt waren und Gott ihren Plan vereitelt hatte, konnten wir alle zu unseren Arbeitsplätzen an der Mauer zurückkehren. Doch von diesem Tag an arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau mit, während die andere Hälfte Wache hielt, mit Speeren und Schilden, Bogen und Schuppenpanzern ausgerüstet. Und die oberen standen hinter den Leuten von Juda, die an der Mauer bauten. Die Lastenträger arbeiteten so, mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit und mit der anderen Hand hielten sie die Waffen. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert am Gurt und ich hatte den Mann mit dem Schofar immer bei mir. Schofar, ich habe überlegt, ob ich das noch kriege. Ich wollte es eigentlich mal mitbringen, wollte es kaufen. Das ist so ein Widderhorn, wenn du da reinbläst, dann hört sich das an wie bei, ja, so ein tiefer Klang. Ist wie bei der Hobbit. Kennt ihr den Hobbit? Ja, wenn der da irgendwie irgendwo reinblasen, so tief, so hört sich das an. Total martialisch. Aber das war die Trompete, die hatten die damals gehabt. Ein richtig tiefer Sound war das, und um die Leute zu rufen. Zu den Vornehmen und den Vorstehern und dem Volk hatte ich gesagt: Unsere Baustelle ist groß und weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle den Schofar hört, also dieses Brrr, dann kommt sofort dahin, versammelt euch. Unser Gott wird für uns kämpfen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Wahrheiten, die da drin sind. Ich danke dir, dass du uns damit erbauen, ermutigen möchtest. Und du siehst, wie wir unterwegs sind. Ob wir entmutigt sind, ob wir den Lügen des Feindes ja glauben, ob wir ja schon diese zersetzerischen, ja, Gedanken einfach haben, die uns, ja, die uns gegeben wurden vielleicht. Du siehst, wo auch an welcher Stelle wir vielleicht kämpfen, wo wir auch echt kraftlos sind und vielleicht auch den Gedanken haben, dort aufzugeben. Und Herr, ich möchte, dass diese Wahrheit, dass du für uns kämpfst und dass du groß und mächtig bist und dass wir nicht alleine sind. Und dass du gute Gedanken über unser Leben hast, dass das heute ja in unsere Herzen einfach kommt. Und dass wir gewappnet sind für die Krisen, in der wir gerade sind. Dass wir gewappnet sind, diese Kämpfe zu kämpfen, die wir gerade kämpfen. Dass du uns vorbereitest, einfach zu widerstehen, durchzuhalten. Und dass wir ja die Tücke des Feindes einfach erkennen. Und Herr, du kennst unser Herz. Du kennst unsere Gedanken. Erforsche du uns. Und zeig du uns auf, wenn wir auf falschen Wegen einfach sind. Und führe uns ja auf die Wege, die ja ins ewige Leben führen. Zeig du uns, was dran ist heute für uns. In Jesu Namen. Amen. Also als Christ oder generell als Mensch leben wir in Anfechtung und Krise. Und wenn das mal nicht so ist, Halleluja, ja, dann hast du halt eine Zeit jetzt, wo du dich entspannen kannst und chillen kannst. Aber es wird kommen. In deinem Leben kommst du immer wieder in Angriff und Krisen. Und das ist so das ganz Normale. Das ist das, womit wir es hier auf dieser Welt einfach zu tun haben. Ja, durch den Sündenfall, damals Adam und Eva, haben es verbockt, haben Gott nicht vertraut, haben der Schlange getraut, haben nicht gedacht, dass Gott es gut mit ihm meint, haben sie gesündigt, haben uns alle mit reingezogen in diesen Sündenfall. Und seitdem leben wir auf dieser Erde und haben Knatsch. Mit dem Chef, mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit den Eltern, mit dem Pastor, mit der Gemeinde, mit Leuten aus der Gemeinde, keine Ahnung. Ihr habt Leute vor Augen, sehe ich gerade so. Mich, ne, Quatsch. Aber ihr kennt das. Ja? Und dann ist es einmal so, wir leben diese sündigen Welt, wo wir echt sagen können, ja, der andere ist blöd einfach. So, der macht einfach böse Sachen. Aber es ist auch so, dass wir auch blöd sind und auch böse Sachen machen und nicht liebevoll verhalten. Ja? Und das ist einmal diese Ebene. Und dann haben wir eine geistliche Ebene einfach. Ja, und die Dimension dürfen wir auch nicht vergessen, dass es eine geistige, eine teuflische, eine dämonische Ebene einfach gibt, die auch noch mit rumspielt bei der ganzen Geschichte. Ja, und wenn du normal unterwegs bist, hast du normal deine Probleme. Aber wenn du noch am Werk des Herrn arbeitest, so wie die Leute hier, die hatten ihre persönlichen Probleme, aber weil sie dann die Mauer wieder aufgebaut haben, haben die mindestens ein Problem mehr bekommen, ja, weil sie im Reich Gottes arbeiten. Und ich kenne das persönlich, einige von euch kennen das auch, wo sie merken, wenn ich jetzt reintrete ins Werk Gottes rein und dann arbeite ich für den Herrn und diene irgendwo in der Gemeinde oder was weiß ich, wo ich Reich Gottes baue, muss nicht nur in der Gemeinde sein, dann merke ich, hier wird es auf einmal heiß, hier wird es eng, Anfechtung kommt, Krise kommt, Kampf kommt. Ja? Und es ist deswegen, weil der Teufel nicht möchte, dass du die Mauer aufbaust, dass Wunden geheilt werden, dass Reich Gottes gebaut wird. Und er setzt da an, wo es am meisten wehtut, wie wir vorhin gesehen haben hier, was die Stasi gemacht hat. Ehen zerstören, zum Beispiel, Beziehungen kaputt machen. Und wir lesen das in Nehemia. Dass Nehemia die Mauer aufbaut, dass sie Anfechtungen erleben wegen der Mauer, weil sie da wieder die Mauer quasi schließen. Und es ist interessant zu gucken, wie Nehemia und die Juden hier reagieren. Und das würde ich sagen, ist so ein Prinzip für dich zu mitnehmen. Nehemia 4, Vers 9. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Das erste Prinzip ist, und vielleicht wird es auch angestrahlt, ja, ist beten. Ich finde das eine interessante Beobachtung und jetzt geh mal kurz in dich. Was machst du, wenn du in die Krise kommst? Rein natürlich, automatisch.
Weinen.
Okay, weinen. Bitte? Okay, gleich kommunikativ, genau, mit Freunden, Familie sprechen. Was ich manchmal mache, wenn ich in die Krise komme, ich gehe nicht direkt hin und bete, so wie Nehemia und die Kameraden das gemacht haben. Manchmal ist es so, das ist echt komisch, ich habe mal echt drüber nachgedacht, woran das liegt, aber manchmal ist es so, dann renne ich von Gott weg, wenn ich in die Krise komme. Dann bete ich nicht gleich. So wie die kriegen eine Krise, Anfechtung. Da hat irgendjemand gesagt, gut, lass uns einen Gebetskreis machen. Ja, wenn ich in eine Krise komme, da ist mir nicht immer nach Gebetskreis. Also, es sollte vielleicht so sein. Ja, und das ist, glaube ich, auch die richtige Taktik, das richtige Prinzip. Aber ich merke das bei mir. Mir ist nicht immer gleich Gebetskreis, Krise, Gebetskreis. Nee. Also, da möchte ich erstmal alleine krommeln, weinen, aber nach innen. Ja, dann, keine Ahnung. Da hat jeder so seine Taktik für sich. Ja. Aber ich glaube, so ein Gebetskreis oder ich glaube, dass man sich zu Gott wendet, ja, dass das die richtige und die bessere Taktik ist. Und das ist ja genau, was der Feind nicht möchte. Ja, auch in der Krise versucht der Feind alles, damit du dich nicht an Gott wendest. Das Zweite ist, an Gott wenden ist alles gut, an Gott zu beten und ist alles richtig. Aber es kommt noch was dazu. Und das ist, was die hier machen und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und das finde ich jetzt so eine interessante Geschichte. Ja, wir sollen uns an Gott wenden, aber Gott möchte auch, dass du was tust. Dass du aktiv wirst. Was möchte der Feind nicht? Möchte der Feind, dass du aktiv wirst? Nee, du wirst so gelähmt bist, irgendwo weinst. Ja, und gar dich isolierst, das möchte der Feind. Und was machen sie hier? Sie stellen hier Wachen auf. Sie werden proaktiv, sie tun was. Sie verhandeln, sie denken daran, wir beten und dann machen wir Schritte, um was zu verändern, um was zu tun. Ja, was möchte der Feind? Der Feind möchte, dass du nicht betest und der Feind möchte, dass du nichts tust. Ja, dass du, ich finde das so witzig, bei Ice Age, da gibt es so kleine, weiß gar nicht, Opossums heißen die. Und immer, wenn irgendwas passiert, fallen die so um und liegen dann so da. Ja, stellen sich tot. Ja, das kennen wir auch. Leute in der Krise, was machen die? Stellen sich tot und warten darauf, dass die Krise vorbeigeht. Ja, Das Problem ist, die Krise geht einfach nicht vorbei, sondern es wird schlimmer. Ja, deswegen mach was, werd proaktiv. Und das lesen wir schön in diesem Text. Gerade wenn du in der Krise kommst, mach was. Römer 12, Vers 12 ist so auch so eine Ermutigung für uns. Seid fröhlich in der Hoffnung, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Ja, bete. Ja. Und wenn ihr verfolgt werdet, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Richtet euch nach Gott aus. Fang an zu handeln. Das zweite ist, was wir hier sehen in den Text, und das ist die Strategie des Feindes, und mit der müssen wir uns ein bisschen beschäftigen. Denn ein Problem, was der Teufel hat, was der Feind hat, sind seine Ressourcen, die sind begrenzt. Ja, wir lesen in der Bibel, dass ungefähr ein Drittel der Engel sich gegen Gott gewandt haben, haben gesagt, hier, nee, wir möchten dir nicht mehr dienen, und dann hat Gott sie auf die Erde geschmissen. Und der Teufel hat ungefähr ein Drittel an Dämonen, an Engel. Er hat begrenzte Ressourcen. Und der Teufel ist auch nicht allmächtig. Ja, Gott ist allmächtig, ne? Groß und mächtig ist er. Und der Teufel ist nicht groß und mächtig. Der kann nicht überall gleichzeitig sein. Ja, wenn mir Leute erzählen, ja, mich hat der Teufel angegriffen, so und so, dann denke ich mal, ja, nee, ich glaube, das war der nicht. Ne? Entweder war es selbst oder jemand anders oder vielleicht ein Dämon, aber der Teufel ist beschäftigt hier mit Billy Graham oder was weiß ich, mit wem er gerade unterwegs ist. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt bei dir an der Haustür klopft und da was macht. Er hat nämlich begrenzte Ressourcen, er kann nicht überall sein. Und das ist so nämlich eine Taktik, die hier der Teufel macht, weil er begrenzte Ressourcen hat und wir wissen, dass es auch kein fairer Kampf ist, Gott gegen Teufel, weil der Herr hat immer noch zwei Drittel und außerdem ist er allmächtig und der Teufel halt nicht. Ja, erinnert euch dann, Gott ist groß und mächtig. Aber eine Strategie, die der Teufel benutzt, ist, weil er begrenzte Ressourcen hat, er benutzt Menschen, um seine Ziele auch zu verfolgen. Um seine bösen Pläne wahr werden zu lassen. Und das macht er, indem er Menschen betrügt und indem er Menschen belügt. Ja, ganz haltet euch Adam und Eva vor Augen. Er benutzt Menschen für seine bösen Pläne. Er hat sie betrogen, belogen. Das ist eine Strategie, die er hat, um seine, ja, Gott, der Teufel belügt und möchte uns einfach betrügen, dass wir dann in seinen Dienst kommen. Und das ist manchmal richtig, ist manchmal für uns gefährlich. Manchmal kommen wir in den Dienst des Teufels, ohne dass wir es eigentlich wollen und merken. Sind wir seine Handlanger. Und er lacht sich einen ab, glaube ich, wenn das passiert. Zum Beispiel hier wie in Nehemia 4, 12. Und ich musste das ein paar Mal lesen, bis ich das richtig verstanden habe. Und die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, sagten uns vielleicht 10-mal. Und in manchen Übersetzungen steht das gar nicht drin, wie häufig die Juden was gesagt haben. Aber sie sagten vielleicht 10-mal, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Und es war so, die hatten einmal, in Jerusalem war Juden, die haben da gebaut, gewohnt und drumherum waren natürlich auch welche. Und die haben mitbekommen, wie sich die anderen gegen sie verschworen haben. Und die kamen dann und haben ständig gesagt, hier, das ist, ihr habt keine Chance, sie sind überall, sind alle gegen uns. Und hier nutzt der Feind diese Strategie des Teufels. Er benutzt die eigenen Leute, die Juden hier, als Zersetzer. Was machen die Juden? Kommen die hin und sagen, hey, wir müssen die Mauer aufbauen, da hinten ist schon die Armee, wir müssen ein bisschen schneller arbeiten, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Nein, sie laufen rum und sagen, nee, das schaffen wir nicht, das ist alles schlecht. Die sind so überzählig, die Feinde, die haben auch kein Gottvertrauen, dass Gott hier irgendwas macht. Also richtig, sie wirken richtig zersetzerisch. Und diese Angst wirkt ansteckend und sie machen die Jerusalemer mutlos. Sie lassen sich hier vom Feind gebrauchen. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht vom Feind gebrauchen lassen. Deswegen lass dich vom Feind nicht gebrauchen. Die Juden hatten nichts Böses im Sinn und genauso haben wir auch nichts Böses im Sinn, aber manchmal treten wir in den Dienst des Feindes, ohne es zu merken. So funktioniert Zersetzung. Beispiel, jetzt haben wir den Verein Aufbruch Hessentag gegründet und wollen hier ein bisschen was rocken für die Region 2022 auf den Hessentag. und voll für Jesus arbeiten und evangelisieren, missionieren und was Tolles machen und dass ihr, wenn ihr E-Bikes liebt, damit ihr hier Touren fahren könnt mit Leuten, die den Herrn Jesus vielleicht noch nicht kennen und dass ihr irgendwo anhaltet und grillt mit denen und mit denen über Jesus redet. Also ihr plant viele Sachen, Konzerte und was weiß ich. Und die Anfeindung, die sind schon da, die erleben wir. Aber wisst ihr, wo die nicht herkommen? Die kommen nicht von anderen Religionsgruppen. Die kommen nicht von säkularen Leuten. Da schießt uns jemand in den Rücken aus den eigenen Reihen. Das sind die eigenen Leute. Ja, die sagen, ah nee, das ist nicht fromm genug, die sind nicht fromm genug, die sind nicht fromm genug. Ah, das ist viel zu groß, also wir blamieren uns nur als Christen, das ist einfach viel zu viel, das schafft ihr sowieso nicht. Und keine Ahnung, was es da alles für Anfechtung gibt. Es kommt von den eigenen Leuten, wo dann nicht liebevoll und barmherzig miteinander umgegangen wird. Und das Gleiche haben wir auch in Gemeinden, ja, wo Leute sich auch gebrauchen lassen und rumrennen und Leute entmutigen. Ist mir auch schon passiert, ja, dass ich rumgerannt bin, habe Leute entmutigt und nicht ermutigt. Ja, hier und da vielleicht ein bisschen zu viel geredet, Frust abgelassen. Und ich habe nicht dafür gesorgt, dass Reich Gottes gebaut wird, sondern habe demoralisiert. Und das geht schnell. Ja, und ich glaube, da ist keiner von gefeit, sich nicht da benutzen zu lassen. Und wenn es einem gut geht, haben wir auch sowas. Aber wenn wir mal in die Krise kommen, wie schnell, ja, und das erlebt man auch in Firmen wahrscheinlich, ne? Passiert eine Krise, man weiß nicht, wie es mit der Firma weitergeht. Und was passiert? Die Arbeiter, ne? Die fangen auf einmal an, dann streuen sich auf einmal Gerüchte, ne? Irgendwie mit Entlassungen und da und so und hier geht's alles im Grunde und was weiß ich. Das erlebt man ja im säkularen Bereich auch, aber auch in Gemeinden erlebt man sowas. Lasst euch nicht vom Teufel da gebrauchen. Wenn ihr merkt, dass solche Gedanken hochkommt, wenn ihr merkt, ihr hört sowas, wenn ihr merkt, dass es euch betrifft oder es betrifft andere, dann sprecht das einfach an in Liebe. Und sagt, nee, wir wollen uns ermutigen. Wenn ich mich mit euch unterhalte und ich mache es nicht so, wie ich vielleicht möchte und ich möchte euch ermutigen, aber ich mache es nicht, dann sagt mir das. Ich möchte, dass ihr aus jeder Unterhaltung mit mir ermutigt rausgeht. Ermutigt im Glauben, ermutigt in euren Lebensweg. Ja, dass ihr ermutigt seid, an einen großen und starken Gott zu glauben, der alles rockt. Und nicht, wenn ihr dann mit mir zusammen wart und sagt, oh, das Leben ist noch schlimmer als vorher. Ja, der Himmel ist noch grauer. Ja, der Jesus kommt bestimmt bald wieder. Wir sind in der Endzeit. Ja, wir sind in der Endzeit, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ja. Und seitdem geht es hier Achterbahn auf und ab. Und unsere Aufgabe ist es, in diesen Krisen auf einen hinzuweisen, auf Jesus Christus. Und nicht alle zu demoralisieren. Wir sollen Hoffnungsträger sein. Wenn alle sagen, es ist schlecht, sagen wir, nee, es gibt Hoffnung. Das ist unser Auftrag. Manchmal kriegen wir es nicht hin, dann brauchen wir eine Gruppe, die uns motiviert, die uns ermutigt. Ja, und dann gehen wir wieder raus und sagen allen, dass es das ganze Leben doch noch schön ist und dass es doch Hoffnung gibt und das Sinn macht. Philipper 2, Vers 2. Das ist auch so ein Vers, den kann man sich tätowieren. Nun macht meine Freude vollkommen. So schreibt es Paulus hier. Und wenn er von der vollkommenen Freude spricht, dann denkt immer an den Bayern-Grill. Kennt ihr diese kleinen, harmlosen, unschuldigen, ihr kennt es noch nicht, die machen bald zu, muss sich beeilen, der geht in Rente, ja, in Frohnhausen. Da gibt es so kleine, unschuldige Pommes-Schüsseln, ja. Und was macht dieser Mann? Der haut da Pommes rauf, bis das überquillt. Die Pommes, die fließt wirklich über. Und dann sagt er, reicht das dir oder was? Brauchst du ein bisschen mehr? Wenn das nicht genug ist, dann kommst du mal wieder, kriegst du was drauf. Ja? Also diese überfließende Freude, das erlebst du dann doppelt. Ne? Einmal, wenn du die Pommes siehst und dann, wenn du sie isst und dann auf die Waage gehst. Ja? Also, nur dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. In der Krise, das ist das, was wir machen sollen. Nicht uns gegenseitig kaputt machen, sondern entschlossen zusammenhalten. Und lasst nicht zu, dass euch etwas gegen euch gegeneinander aufbringt. Lasst nicht zu, dass es zur Spaltung und Uneinheit kommt. Nicht in der Gemeinde, nicht in der Familie. Gerade in der Krise, es geht schnell. Ich erlebe das zu Hause auch. Wenn wir in eine Krise kommen, irgendwas, dann geht es schnell, dass wir streiten, meine Frau und ich. Und wir müssen wieder sagen, nee, stopp, wir müssen zusammenhalten. Sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Wir haben ein Ziel, Jesus groß zu machen, die Mauern aufzubauen, Jesus zu verherrlichen. Und deswegen sind die Angriffe der eigenen Leute meistens so schmerzhaft, weil man doch die gleichen Ziele hat. Und genau das macht Nehemiah hier als Superleiter. Er wartet nicht darauf, dass sich alles zersetzt. Er wartet auch nicht darauf, dass Gott sich um alles kümmert und eingreift, sondern er wird aktiv. Und das ist das Wichtige. Immer aktiv werden, proaktiv sein. Nicht passiv sein, werdet aktiv. Nehemiah 4,13. Da stellte ich alle wehrfähigen Männer an den offenen Stellen, wo die Mauer niedriger war als der Platz dahinter, nach Sippen geordnet und mit Schwertern, Speeren und Bogen bewaffnet auf. Und nachdem ich mir alle angesehen habe, sagte ich zu den führenden Männern, das kommt gleich, was macht Nehemiah? Nehemiah sammelt das Volk. Show of Forces nennt man das in der Kriegsführung. Ja? Also er zeigt einmal dem eigenen Volk, wie viele sind wir eigentlich? Wir sind doch viele. Mein Beispiel dafür im christlichen Kontext ist der Hessentag 2022, wo wir das zeigen können, wir sind viele und wir haben den Herrn Jesus lieb und wir haben das gesehen, auf den Hava sind 1600 Leute sind zusammengekommen, wir sind viele in der Region, die den Herrn Jesus lieb haben. Ey, wir sind viele heute hier. Allein das ist schon ermutigend. Wenn nur drei Leute hier gewesen, so wie es 10 vor 10 war, ja, das war schon traurig, war ja noch ein Drittel belegt, der Rest war frei. Da wäre es traurig gewesen, aber das ermutigt doch, wenn Leute zusammenkommen, auch aus unterschiedlichen Gemeinden, und man arbeitet zusammen am Werk des Herrn, und jeder hat irgendwelche Gaben, und wir können jetzt sagen, die Speere sind bestimmte Gabe, der Bogen ist bestimmte Gabe, jeder hat bestimmte Gaben und Fähigkeiten. Und das ermutigt doch, aber es zeigt auch dem Feind, hier mit uns ist nicht gut Kirchenessen, wir sind viele, und wir haben Kraft, und wir haben Power, und das motiviert. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, dem Vorstehern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Der Feind möchte, dass wir uns auflösen. Gott, was macht Gott? Gott löst nicht auf, sondern Gott sammelt immer. Gott sammelt immer sein Volk. Gott bringt zusammen. Gott heilt. Und Nehemiah hält hier diese super Motivationsrede. Ich mag Motivationsreden, ich finde die in dem Film immer ganz cool, wenn sie da die Motivationsreden halten. Und er sagt ihnen, und wir haben einen großen und mächtigen Gott, und auf den können wir uns verlassen. Und ich weiß nicht, in welcher Krise du bist und welche Kämpfe du gerade kämpfst. Der Teufel möchte, dass du das nicht glaubst, dass du einen großen und mächtigen Gott an deiner Seite hast. Der möchte, dass du denkst, du bist alleine. Und der Teufel möchte, dass du nichts tust. Und Nehemiah sagt, kämpft. Kämpft für das, was euch lieb ist. Der Feind möchte, dass du Opossum spielst. Dass du nichts tust. Kämpft. Und das ist genauso, wie Gott arbeitet mit uns. Nehemiah 4, Vers 20. Wenn ihr von irgendeiner Stelle des Schofar hört, kommt sofort zu uns dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Gott sammelt sein Volk, seine Leute zum Kampf, aber er sagt, Gott wird für uns kämpfen. Und hier steckt so ein Prinzip hinter, was man nicht erklären kann. Das möchte ich aber trotzdem euch mitgeben. Wenn du es mir erklären kannst, dann können wir uns gerne treffen, erklär's. Dann kannst du es allen erklären. Aber das ist etwas, was man nur beobachten kann. Gottes Werk, Gottes Handeln, absolut souverän. Gott macht, was er will und vollbringt auch, was er will. Aber er vollbringt es und macht es immer mit den Menschen zusammen. Wir sind auch seine Ressource. Er nutzt uns auch, um seine Ziele zu erfüllen. Aber im Gegensatz zu denen, wie der Teufel wirkt, ja, wenn der Teufel uns benutzt, geht es uns danach schlechter und dreckiger und wir sind schlechter dran als vorher und allen geht es schlecht. Und wenn Gott das macht und der gebraucht uns und nutzt uns, dann sind wir erbaut, dann geht es allen anderen besser, dann geht es bergauf. Und irgendwie, und das sehen wir überall in der Bibel und das erlebe ich selbst bei mir und ihr habt das bestimmt auch schon erlebt, irgendwie benutzt uns Gott in seinem großen Plan und möchte, dass wir mitarbeiten und was tun, uns aber komplett auf ihn verlassen. Und wie das genau funktioniert, ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nur, es funktioniert. Und vielleicht müssen wir es auch nicht wissen, aber ich würde es gerne wissen, aber ich habe es noch nicht raus. Aber Gott möchte, wenn er einen Plan hat, dass du da mitarbeitest. Und du kannst, wie so zwei gute Arbeiter, wo die einen sich auf den anderen verlassen können, man nennt das auch Treue, ja, und Vertrauen, arbeitet man Hand in Hand fürs Reich Gottes. Und du weißt, wenn du jetzt in der Krise bist und du kämpfst deine Kämpfe, was das auch immer ist, ja, weißt du, auch wenn du Gott gerade nicht spürst, das ist dein Arbeitskollege, ja, so könnte man sagen, und du weißt, er arbeitet treu und gewissenhaft und er arbeitet für dich, für dein Wohl, um das Ziel zu erreichen, was erreicht werden soll. Und er, auf der einen Seite, verlässt sich auf dich, dass du kein Opossum spielst, dass du nicht gelähmt irgendwo bist, dass du dich nicht aufbringen lässt gegen diesen großen und mächtigen Gott, wo jemand sagt, nee, der arbeitet nicht für dich, der meint es nicht gut mit dir. Doch, das meint er. Und vielleicht siehst du es gerade nicht, aber er arbeitet ganz profan in deinen Alltag, in deinen Hintergrund, zu deinem Wohl, zum Wohl der Menschen und zu seiner Ehre. Und er möchte, dass du an seiner Seite mitarbeitest und kämpfst und dieses Ziel verfolgst. Das möchte Gott. Gott kämpft für dich. Und das ist dieses Geheimnis. Und wir lesen das in Philipper 2,12, dieses Geheimnis. Und in meiner Sichtweise, in meiner Theologie, liegt die Verantwortung ein bisschen mehr bei Gott als bei uns. Und wenn Gott sich was vornimmt und wenn Gott was macht, dann zieht das auch durch und bringt uns dorthin, wo wir hin sollen. Auch wenn wir versagen, haben wir doch, dann ist dieser Gott, der uns aufhilft und uns weiterbringt. Und das kommt schön in Philipper 2, 12 bis 13 raus. Auch so ein Vers, der gut ist. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, seid nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Jetzt kommt's. Schafft, dass ihr selig werdet. Unser Werk. Das, was wir tun sollen. Schafft, dass ihr selig werdet. Mit Furcht und Zittern. Gebt alles. Kämpft. Aber, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also wir müssen was tun, aber Gott ist es letztendlich, der in uns wirkt. Er ist der größere, mächtigere Arbeitskollege. Und das ist das, wenn du heute hier rausgehst, möchte ich, dass du das so für dich mitnimmst. Und wenn du damit zweifelst, dann schau dir Jesus an. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und dort siehst du, wie diese beiden Seiten, die zwei Arbeitskollegen, wie ich sie mal nenne, wie diese zwei Seiten zusammenarbeiten. Und Jesus hat, wo wir versagen als Arbeitskollege Gottes, wo wir versagen und sind gelähmt und machen Sachen falsch und lassen uns entmutigen und fangen an zu streiten und lassen uns benutzen als Feind Gottes und wirken zersetzerisch, ja, da hat Jesus das perfekt gemacht für dich und für mich. Da hat Jesus das perfekt gemacht, der perfekte Arbeitskollege Gottes. Ja, ich sag mal, er hat das Leben gelebt, was wir nicht leben konnten. Und er hat dann die Strafe getragen, die wir eigentlich verdient hätten dafür, sodass wir Leben haben. Und das ist das, was mich echt froh macht, was mich nachts ruhig schlafen lässt, das mich in der Krise ruhen lässt, weil ich weiß, da ist jemand, der ist groß und mächtig. Und auch wenn ich versage, ist er trotzdem groß und mächtig und wird seinen Plan vollbringen. Aber er möchte zu meinem Wohl, dass ich mit anpacke. Ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir dafür, dass du groß und mächtig bist. Ich danke dir dafür, dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir dafür, dass ja, diese zersetzerischen Pläne, die der Feind hat, letztendlich keine Wirkung haben. Letztendlich nicht das erreichen, was sie erreichen sollen. Weil du größer bist, du bist stärker. Und Herr, vergib mir, vergib uns dort, wo wir uns gebrauchen lassen haben von den teuflischen Einflüssen, wo wir nicht liebevoll miteinander unterwegs waren, wo wir böse übereinander gedacht haben, wo wir ja rumgelaufen sind und blödes Zeug erzählt haben, wo wir schlecht über andere Organisationen, schlecht über andere Gemeinden geredet haben. Herr, vergib uns da. Und Herr, veränder du uns, dass wir ermutiger werden. Veränder uns, dass wir ja wirklich das Beste ja in den anderen sehen. Und stärke du unseren Glauben, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Und unser Vertrauen, dass wir wissen, dass du letztendlich alles wohlmachen wirst. Und dass wir mit einer gewissen Gelassenheit und einer gewissen Ruhe und mit einer gewissen ja, Freude und Hoffnung einfach in diese Kämpfe gehen, weil du der Sieger bist. Du hast den Sieg schon errungen, du hast den Krieg gewonnen. Und die paar Schlachten, die stehen wir auch noch durch, weil wir wissen, dass du am Ende der Sieger bist, dass wir schon gewonnen haben. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.